Hallo und herzlich willkommen bei Männer, die weinen, ein Podcast für Männer, die weinen und alle anderen Menschen. Es ist ein sonniger Samstagabend hier in unserer Aufnahmesession. Tja, Freunde der Sonne, was gibt es zu berichten? Chris Paul steht 2 Spiele davon entfernt, seinen ersten NBA-Ring zu gewinnen und den Titel zu holen mit Devin Booker und DeAndre Ayton. Es ist sehr schön zu sehen und hebt meine im Moment etwas angeschlagene Stimmung. Außerdem warten Felix und ich auf das Erscheinen einer Überraschung, die wir euch mitteilen können, sehnsüchtig, und sind nun heute zusammengekommen, um unsere 28. Folge aufzunehmen. Hallo Felix, wie geht es dir?
Ja, doch, mir geht es soweit wieder mittlerweile ganz in Ordnung. Ich habe gestern meine 2. Dosis Impfstoff gekriegt. Yay! Wenn wir Postproduktion hätten, könnte man da jetzt so eine Fanfare einschneiden.
Genau, wir brauchen so ein Soundboard noch für mehr Entertainment.
In jedem Fall ging es mir deswegen heute fast den ganzen Tag ein bisschen dreckig, aber ich habe den heutigen Tag komplett im Bett verbracht bis jetzt hin, haben mich jetzt eben aufgerafft, um den Podcast für euch aufzunehmen. So wichtig seid ihr mir nämlich. Und schön. Ja. Und danach werde ich wahrscheinlich auch bald wieder im Bett verschwinden, aber so ist das ja, wenn man so ein bisschen kränkelt. Ne? Aber ich weiß ja, wo es herkommt, ich weiß ja, es ist nur vorübergehend, insofern macht mich das jetzt nicht völlig kaputt. Es ist nicht schön, aber Leute, lasst euch impfen. Ist wichtig. Ist das Einzige, was gegen Delta-Variante schützt und gegen vierte Welle und sowas, ist, wenn wir uns alle impfen lassen. Also sobald ihr könnt, holt euch einen Impftermin. So viel dazu. Das
gehört damit jetzt auch zu den privilegierten 41,5%, die vollständig geimpft sind. Immerhin. Mhm. Aber noch nicht wirksam, aber egal, immerhin, also ja, musst du nur noch warten und nochmal 14 Tage nicht dein Haus verlassen oder so, ja, dann sollte das ja aus dem gefährlichen Raum raus sein erstmal. Ja, und ansonsten, was macht die Stimmung? Hattest du in den letzten 2 Wochen, die jetzt wieder vergangen sind, Angst oder hast du geweint? Wie steht es um deine emotionale Fassung?
Geweint nicht dolle, nicht viel. Angst auch nicht viel. Es geht. Ich habe halt momentan das Gefühl, es ist so merkwürdig. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich habe momentan das Gefühl, so die Tage gehen sehr schnell. Aber gleichzeitig irgendwie, also irgendwie auch sehr langsam. Also ich habe das Gefühl, die Wochen fliegen so an mir vorbei. Auch dass schon wieder Juli ist oder so, ne? Und dann, ich merke das immer an den festen Terminen, die ich habe. So, ich weiß immer, Mittwoch spiele ich immer Pen and Paper und ich bin immer so, da liegt eine ganze Woche zwischen, aber irgendwie kommt mir das jeden Mittwoch, kommt mir das so vor wie, war doch gerade erst, ne? Und ja. Insofern, also meine psychische Verfassung insgesamt würde ich als in Ordnung beschreiben. Es war schon mal besser, war schon mal schlechter, aber so ganz brillant geht es mir gerade auch nicht, obwohl ich gar nicht so sehr mit der Angst zu kämpfen habe. Das geht eigentlich. Und wie ist es bei dir denn?
Ach, nicht gut. Gar nicht gut. Nee. Sehr müde, sehr überlastet. Mhm. Zu sehr wenig in der Lage, sehr viel zu tun. Und ja, noch 2 Monate, in denen das so weitergehen wird, dann ist Klausur. Und ja, immerhin ist meine Freundin gerade bei mir, um die Stimmung etwas zu heben, gelegentlich. Aber nicht gut, nicht gut. Ich habe auch schon überlegt, ob mal eine längere Pause von meinem Urlaub noch notwendig ist und ich mich tatsächlich mal für Burnout-Prävention krankschreiben lassen muss. Aber ich habe dort zum Glück eine sehr rücksichtsvolle Arbeitsstelle, mit der ich auch über sowas reden kann. Und im Zweifel werde ich da aufgefangen. Also es ist nicht so, dass ich da hoffnungslos verloren bin. Aber es ist trotzdem nicht schön, Sachen aushalten zu müssen. Ja, ich bin ja auch schon länger 2-fach geimpft, auch wirksam. Das ist auch ganz toll. Jetzt kann ich einfach überall so mein Handy vorzeigen und werde überall reingelassen. Da komme mir vor wie so ein VIP-Mitglied bei Clubs, wo man dann Gästeliste hat und so. Das hatte ich nie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wurde auch nie von jemandem mit Gästeliste mitgenommen. Von daher ist das jetzt eine ganz neue Erfahrung für mich, die ich sehr genieße. Ich war jetzt zum Beispiel auch wieder das erste Mal ohne Test im Kino, wegen meiner wirksamen Impfung. Im Oscar-Gewinnerfilm Nomadland, das ist ganz nett, kann man sich angucken. Frances McDormand als Hauptdarstellerin, die dafür ja auch den Hauptdarstellerinnen-Oscar gewonnen hat. Aha. Und was habe ich noch zum ersten Mal seit Ewigkeiten gemacht? Ich war in einer Bar, wo drinnen einfach keiner saß. Draußen alles voll, aber innen halt niemand.
Auch
das
schön.
War auch merkwürdig, vor allem, weil die Musik immer noch so laut aufgedreht war wie früher, albern. Wo man sich dann über die Musik hinweg, ja, und dann habe ich ihm voll eine reingehauen, so ungefähr unterhalten musste. Es war aber ganz nett. Wir saßen einfach so eng auf den ausrangierten Sofas, die man in Berliner Bars so findet, nebeneinander, dass wir uns auch so verstanden haben. Aber das war auch ganz cool und ich hoffe, dass uns das jetzt nicht alles genommen wird aufgrund der steigenden Inzidenzen. Ich hoffe, dass ich als doppelt Geimpfter einfach weiterhin Privilegien behalten kann, die mein Leben ein bisschen erträglicher machen.
Andersrum.
Außerdem unterstütze ich sehr gerne die lokalen Kinos und Bars.
Das sind ja keine Privilegien, das sind ja eher so, das ist ja der Normalzustand. Und Menschen, die eigentlich nicht geimpft sind, haben eben den Normalzustand nicht, aus Gründen des Schutzes vor Leuten. Man braucht ja auch nicht übermütig werden, nur wenn man geimpft ist. Nicht, dass ich dir das jetzt vorwerfen will, aber deswegen, also es gibt immer Leute, die sprechen von Privilegien. Ich finde das falsche Rhetorik, weil das dann so klingt, als würde man irgendwie was dafür bekommen, dass man geimpft ist, aber eigentlich bekommt man nicht wirklich, also du bekommst halt
die Rückkehr zum Normalzustand auch als Privileg in der aktuellen Zeit sehen. Ich finde das schon auf jeden Fall irgendwo vom Empfinden her angebracht, aber ich verstehe den Punkt, den du machst. Mal sehen. Ich hoffe einfach, genug Menschen nehmen wahr, wenn sie einen Termin kriegen und haben können. Ich will ja auch in den Urlaub beispielsweise und ins Ausland und mache mir da als doppelt Geimpfter eigentlich sehr, sehr wenig Sorgen. Aber meine Freundin, die ist erst einmal geimpft und hoffe ich einfach, dass wir das zeitnah hinkriegen.
Ich war Montag
beide ausreichend geschützt zu sein.
Ja, ich war Montag das erste Mal seit anderthalb Jahren wieder essen. Das war schön.
Wow. Mhm. Davor gar nicht?
Nö, während der Pandemie überhaupt nicht. Also, ging ja nicht.
Null?
Nö, gar nicht, überhaupt nicht.
Aber also seit März 2000 länger auf.
Ja, aber nee. Seit März 2020 war ich nicht mehr essen. Und jetzt das erste Mal wieder.
Okay.
Das war schön.
Ja, muss ich sagen.
Ich habe immer, irgendwie Sachen bestellt oder abgeholt oder sowas, weil mir war das... Ich bin mir nicht ganz sicher, warte mal, ich glaube, es kann sein, dass ich irgendwann tatsächlich im April oder sowas nochmal essen war, so in den ersten Zügen der Pandemie, wo man noch drinnen essen konnte, aber sich irgendwie registrieren musste und so, da war ich mit meiner Oma nochmal essen, aber es war das gleiche Lokal auf jeden Fall, in dem ich das letzte Mal essen war, bei dem Inder bei mir um die Ecke. Guter Laden. Das Maharaja in Göttingen. Shoutout.
Shoutout an dieser Stelle. Ansonsten Angst. Ja, ich habe die Angst gegen einen dauerhaften Zustand der Kraftlosigkeit eingetauscht. Angst hatte ich tatsächlich weniger. Aber ich habe auf jeden Fall geweint. Und zwar, habe ich das letztes Mal schon erzählt oder war das in diesen zwei Wochen? Ich habe einen Überblick verloren. Ich habe mir Game of Thrones Momente angeguckt. Hatte ich davon erzählt?
Nö, bei mir klingelt da nichts. Nee.
Sehr gut. Und dann habe ich die Hodor-Szene nochmal gesehen, wo er die Tür hält. Und die hat mich sehr berührt und dann musste ich weinen. Der arme Hodor. So, und nun habe ich hoffentlich niemanden groß gespoilert. Aber ganz ehrlich, die Sendung ist seit wie vielen Jahren vorbei? Selber schuld.
Keine Ahnung, ich habe mich nie gesehen.
Auf jeden Fall, Hodor hat die Tür gehalten. Mhm. Das hat er gut gemacht. Und so sind wir heute dann nach langer Zeit endlich mal wieder zusammengekommen, um eine Folge aufzunehmen. Mhm. Wir reden heute über das sonderbare Thema der Super-Straight-Bewegung, der sogenannten Super-Straight-Bewegung. Mhm. Felix, was ist das denn?
Ja, also Super-Straight, was ich ja ins Deutsche so übersetzen ließe mit Super-Hetero, ja, weil Straight, was ja eigentlich gerade heißt, ist irgendwie im anglophonen Sprachraum ein Wort für heterosexuell. Also die Super-Heten. Oh Gott, ich hoffe, ich habe damit jetzt keinen Trend losgetreten. Aber anyway, Super Straight, das geht zurück auf ein TikTok-Video, in dem jemand sich darüber äußert, dass er es leid sei, immer als transphob bezeichnet zu werden, weil er sagt, dass er mit Transfrauen nichts anzufangen wüsste. und das kategorisch ausschlösse und bezeichnete sich dann eben selber als super straight und meinte damit, er wäre nur mit, er hätte nur sexuelles Interesse an Frauen und zwar an solchen Frauen, deren, ja, also deren bei Geburt ihnen zugeteiltes Geschlecht ihrem, ja, in Anführungszeichen biologischen Geschlecht entspräche.
Also
Also,
Cis-Frauen.
ja, genau, also nur Cis-Frauen. Das habe ich ja umständlich erklärt. Aber gut. Genau, also dass er nur auf Cis-Frauen stünde. Und daraus hat sich dann ja, doch irgendwie auch eine bemerkbare und merkwürdige Bewegung entwickelt, wo immer mehr Menschen sich irgendwie auch als super straight bezeichnet haben. Wie alle diese Dinge hat es irgendwie auch seinen Ausgang in den Vereinigten Staaten genommen. Und ist jetzt aber mittlerweile ein mehr oder weniger global westliches Phänomen auf jeden Fall. Und ja, das ist erstmal das. Das ist so die Ideologie. Man hat nur Interesse an Cis-Frauen, beziehungsweise theoretisch dann umgedreht auch Cis-Männern, ne? Also so weibliche super straight Menschen kenne ich jetzt gar nicht so viel, aber das wird ja wahrscheinlich genau auf dasselbe hinauslaufen auch.
Genau, also relativ simple Sache eigentlich. Wir hätten mal den TikTok im Wortlaut aufschreiben können. Der ist nämlich gar nicht so schrecklich lang. Und ich weiß nicht, ob du das erwähnt hast. Effektiv sagt er auch, dass es ihm wichtig ist, das zu betonen, dass Transfrauen eben nicht gemeint sind, wenn er sagt, er steht auf Frauen. Er sagt auch wörtlich, das sind für mich keine echten Frauen in diesem Video. Ne, deshalb stünde er nicht auf sie. und genau, macht also diese Exklusivität auf. Und die Super Straight Bewegung an sich ist zwar existent, aber ich würde sie jetzt nicht als große Bewegung
Nee,
bezeichnen. Das ist schon so ein Szene-Ding, ist auch nicht so groß wie beispielsweise die Incel-Bewegung, die wir auch schon mal beleuchtet haben. Aber es existiert eben und es ist ein relativ guter Beispielfall von verschiedenen Phänomenen, die dazu geführt haben, dass sich von so einem Video Menschen angesprochen fühlen. Es gibt dann zur Super Straight Bewegung auch entsprechende Plattformen auf anderen Websites, die sehr populär sind, auf Reddit zum Beispiel, wo ja über alles Mögliche diskutiert wird und da gibt es auch einen großen Subreddit, also sozusagen ein eigenes Forum für diese Super Straight Bewegung und es gibt einen großen Discord-Server, wo man sich zu diesem Thema austauschen kann. Also wer Discord nicht kennt, das ist im Endeffekt eine Kommunikationsplattform, die das Kommunizieren in Gruppen erlaubt. So ein Mix aus, ich würde es jetzt bezeichnen, ein Mix aus Telegram und Skype, nur dass du es halt nicht auf dem Handy hast, sondern eher eigentlich als Gaming-Sprachplattform mal geeignet bzw. gegründet worden war. Und da kann man sich dann eben auch festen Servern anschließen und
Sind
mit
halt,
Gleichgesinnten dann
genau.
über entsprechende Themen sprechen, wie zum Beispiel Super Straight. Und da sind so 500 Member. Ist jetzt auch nicht so groß, aber da ist schon eine Menge von Menschen, die sich angesprochen gefühlt haben von dieser Bewegung und die sich da ja irgendwo abgeholt fühlen.
Und ich meine, du hast jetzt die Incels wieder angeführt. Da ist ja auch, da gibt es durchaus Schnittmengen, ne? Also, dass natürlich einer misogynen Bewegung wie die Incels, das sind Transphobie eben auch nahe liegt, ist natürlich klar.
Ja, lass uns nochmal allgemeiner bleiben, bevor wir in die Vergleiche gehen. Ist das denn jetzt schlimm, wenn die sagen, ich stehe nicht auf Transfrauen und nur auf Cisfrauen? Ist das denn jetzt, ist das denn, warum ist das denn doof?
Das ist deswegen doof, weil hier eine ganze Gruppe von Menschen aufgrund ihrer Identität von etwas ausgeschlossen werden. Und zwar nicht aufgrund von persönlichen Vorlieben, so wie es die Leute immer gerne verteidigen wollen und sagen, ja, naja, aber das ist ja meine Präferenz irgendwie, sondern aufgrund einer eben quasi unveränderlichen Eigenschaft. Also das ist im gleichen Maße zu verurteilen wie jemand, der in dem Grunde sagt, nun gut, ich würde niemals mit, weiß ich nicht, einem Asiaten oder einer Asiatin etwas anfangen, weil, so, kategorisch nein. Es ist in dem Sinne dann eben halt transphob, weil man die Menschen aufgrund ihrer Identität ausschließt, nicht aufgrund irgendwelcher Präferenzen, die man haben könnte. Denn es werden ja nicht irgendwie Menschen auf irgendwelche Geschlechtsmerkmale reduziert, was in meinen Augen auch fragwürdig ist, aber naja, okay, kann ich wenigstens ein Stück weit nachvollziehen, wenn jemand so sagt, na, ich kann irgendwie mit Penissen nichts anfangen, ich date nur Menschen, die keinen Penis haben. Es gibt ja Transfrauen, die einen Penis haben, und es gibt Transfrauen, die keinen Penis haben. Insofern wäre das dann eben keine exklusive Geschichte. Aber wenn man halt sagt, Transmenschen insgesamt, die sind mir zuwider, die möchte ich nicht, dann ist das eindeutig eine transphobe Weltanschauung.
Ach so. Nein, Spaß. Ich spiele nur die naiven Fragensteller für alle, die das nicht gecheckt haben. In der Hinsicht kann man das ja auch gut nochmal insofern bezeichnen, als dass hinter diesen vermeintlichen Präferenzen ja auch oft Auffassungen stehen, die diskriminierend sind. Also die von so Strohmännern ausgehen, die es eigentlich gar nicht gibt, wie zum Beispiel, naja, Transpersonen, die sind dann ja so und so und das mag ich nicht. Und das stimmt ja in dem Fall gar nicht. Ja. Also man müsste das noch wesentlich stärker spezifizieren, um wirklich herauszustellen, dass es sich um eine persönliche Präferenz handelt und nicht um Transphobie. Also beispielsweise auch dieses Ding mit, ja, die haben ja, also ich stehe nur auf Frauen mit Vulva. Ja, ne, es gibt Transfrauen, die durch die angleichenden Maßnahmen, die Operationen heutzutage anbieten, ja auch keinen Penis mehr haben, sondern eben dann auch etwas, was dem zumindest sehr nahe kommt. Aber das ist dann eben gar nicht berücksichtigt in dieser Aussage, sondern es ist eine grundsätzlich ablehnende Haltung, die dann mit so vermeintlichen Argumenten, fadenscheinigen Argumenten aufrechterhalten wird.
Ja, ja, eben. Ja, so ist das.
Warum gibt es sowas?
Warum gibt es sowas? Das ist ganz interessant. Also wahrscheinlich haben schon Leute postuliert, dass das wahrscheinlich auch was mit Unsicherheit und schon wieder mit einem merkwürdig begründeten Selbstverständnis zu tun hat. Und dass das eben auch aus der cis-heteronormativen Männlichkeitsbubble kommt, effektiv, sollte länger bei uns verweilende ZuhörerInnen nicht unbedingt überraschen, denn es passt genau in die Klischees, die wir hier quasi Woche für Woche wieder beleuchten, denn im Grunde, was passiert hier? Da gibt es Menschen, die irgendwie in ihrer Wahrnehmung, das ist quasi so eine Weiterentwicklung von diesem Gedanken, der, irgendwo habe ich das auch mal gelesen, ich weiß nicht, ob du mal drüber gestoßen bist, wo es dann hieß, a trap, ja, so eine Falle, so, wenn man dann sagt, so, oh ja, das ist aber ein attraktiver Mensch, und dann so, ja, okay, der Mensch ist Transgender. Oh, was? Nein, das geht ja nicht. So, also, dass man halt
einfach... Ja, in dem Moment auch, oh, das ist aber eine hübsche Frau. Ja. Und dann auch wieder festzustellen, okay, Transfrau, ergo, oh nein, das ist keine richtige Frau.
Genau.
Es ist eine falsche Frau. It's a trap. So, ja. Das ist der eklige Gedanke, der dahinter steht.
Und da ist halt eben der Hintergrund, der dahinter steht, ist, dass sich da Leute in ihrer... Da fühlen sich Leute in ihrer Sexualität irgendwie, ja... Wie soll ich das sagen, herausgefordert, weil sie mit einer Sache konfrontiert werden, von der sie kognitiv nicht das Gefühl hatten, dass sie damit was anfangen können. So, wo Leute sich dann gedacht haben, ja, okay, nein, Transmenschen finde ich grundsätzlich unattraktiv. Und dann sehen sie aber attraktive Transmenschen und stellen fest, wait, what? Und lehnen das dann halt eben aktiv und aggressiv auch ab. Und ich denke, in eine gewisse ähnliche Richtung geht das hier auch. Weil, ich sag's mal, wie es ist, bei einer Transfrau, die auch entsprechende chirurgische Eingriffe hat vornehmen lassen, würde das der normal würde das sieht man nicht, das merkt man nicht, das kann man nicht sehen, so, also das sieht man sieht den Leuten ja ihre Trans-Identität nicht an, ja, ja. Da gibt es dann aber Leute, die da so einen riesen Hackmeck drum machen, und ich verstehe halt auch selber gar nicht, warum, also das geht mir so komplett ab, Weil entweder finde ich Menschen attraktiv oder ich finde sie halt eben nicht attraktiv. Und ich kann mich da nur so reinsteigern in irgendwie so eine aggressive Ablehnung von Menschen, wenn ich glaube, dass mich das in meinem Selbstbild angreift. Und wenn ich halt selber immer gedacht habe von mir, okay, und das gibt es ja auch viel mit der Homophobie, die so in toxischen Männlichkeitskonzepten immer inhärent ist auch schon, ne? Da gibt es das ja auch. Was weiß ich, wir haben immer mal wieder drüber geredet, Männer, die andere Männer nicht in den Arm nehmen, weil das ist ja irgendwie schwul. Und all sowas, dass man dann so sagt, nee, das kann aber nicht sein. Und genauso eben halt, da kommt auch, glaube ich, dieses Urprinzip von Homo- bzw. Transphobie vor. In den meisten Fällen ist es ja so, dass das keine richtige, es ist ja keine Phobie, ist ja keine Angststörung, ne? Du hast ja keine Angst vor schwulen Leuten
Ja.
oder homosexuellen Menschen oder Transmenschen, sondern du hast ja eigentlich Hass. So, es ist ja eigentlich eher Hass als eine Phobie. Aber
Ich glaube, es gibt auch inzwischen den passenderen Begriff der
ja.
Transfeindlichkeit.
Aber dann gibt es eben halt
Genau.
auch, es ist halt auch so dieser Gedanke, denke ich, der damit reinspielt, dieses, da ist etwas, das mich irgendwie in meinen selbst gesetzten Maßstäben herausfordert und den Sachen zuwidersteht, die ich mir selber als meine Persönlichkeit irgendwie dahingestellt habe. Und ich kann das jetzt aber nicht mit meinem Selbstbild vereinbaren. Also was weiß ich gucke mir irgendwie, das fängt ja schon an, wenn irgendwie selbst als heterosexuell definierte Männer irgendwie sich irgendeinen bestimmten Mann angucken und sich denken, boah, der ist schon ganz schön hübsch und ganz schön attraktiv. Das werden die aber in den meisten Fällen, also in so einem toxisch-maskulinen Umfeld auf jeden Fall, werden das die meisten Männer sich nicht eingestehen quasi. Also das wird, ne, da werden die Männer ja nicht sagen, oh, also hier, weiß ich nicht, Jason Momoa, das finde ich schon ganz schön sexy, den Typen. Weil. Nee, das kann ja nicht sein. So. Und ich glaube, da gibt es ein paar Sachen, über die wir in dem Kontext auch mal sprechen sollten. Und zwar auf dem, das eine ist Sexualität als Spektrum und dann halt aber auch tatsächlich nicht nur Gender als Spektrum, sondern auch eben dieses in Anführungszeichen biologische Geschlecht. Ich finde den Ausdruck ganz unglücklich, aber ich bin mir nicht sicher, welchen man besser benutzen kann. Aber das sollte man vielleicht, wenn wir über diese
Das ist
ganze
schon
Geschichte
der
reden.
benutzt wird.
Ja, genau, aber ich finde ihn, ich mag ihn selber nicht. Also das ist so eine persönliche Präferenz.
Voll, ja. Ja, klar.
Und ich denke, das sind so zwei Dinge, die wir im Rahmen von dieser Geschichte auch nochmal ansprechen können, weil darum geht es ja auch so ein bisschen. Es geht ja um diese ganz starren Einteilungen von wegen, entweder ich bin jetzt straight, also eine olle Hete, ja, oder eben nicht. Und das wären so diese zwei Varianten, ne, wo man dann halt sagen kann, okay, ich bin jetzt in Anführungszeichen, ich glaube, so ist eben dieses Weltbild, gerade dieser Super Straight Bewegung auch. Ich bin halt jetzt heterosexuell, also in Anführungszeichen normal, ja, also um es mal polemisch zu sagen. Und auf der anderen Seite bin ich außerdem noch cisgender, also auch normal, also ich bin ein normaler Mensch. So, im Gegensatz
Genau.
zu den ganzen komischen, nicht normalen, ne,
Darüber
unnormalen
macht sich die
Menschen.
Bewegung auch insofern lustig, als dass ihre selbst gewählten Pronomen, womit sie sich auch schon über das überhaupt differenzierte Benennen der Pronomen lustig machen, ihre selbst gewählten Pronomen seien Nor und Mel. Zusammen gibt es logischerweise Norme, also ob der wörtliche Verweis darauf, wir sind ganz normal. Indem wir eben die Sorte Frau mögen, die wir mögen, indem wir nur auf Cis-Frauen, exklusiv nur auf Cis-Frauen stehen.
Ja, eben, genau.
Und ich glaube, das kann man an dieser Stelle auch erwähnen, warum das jetzt grundsätzlich überhaupt nicht okay ist, diese Super-Straight-Bewegung. Innerhalb dieser Bewegung wird zwar oberflächlich gesagt, ja, wir möchten keine LGBTQ-Feindlichkeit in unseren Foren und in unserer Bewegung, aber natürlich gibt es da ein ganz großes Maß an Angriffen auf vieles, was für ja, Mitglieder von der LGBTQ-Bewegung ganz gefährlich und alltäglich ist. Also da gibt es schon auch Momente, wo sich darüber lustig gemacht wird, dass ja, queere Personen angegriffen werden auf offener Straße. Also da werden dann Hashtags benutzt wie Super Lives Matter und werden vermeintliche Erfahrungsberichte in Satireform geteilt über die Superfeindlichkeit, der man begegnet, indem man dann eben als transphob bezeichnet wird und dergleichen. Es wird eine eigene Super Straight Parade gefordert, manchmal so aus Jux. Es ist natürlich alles nicht so halb ernst gemeint, aber es ist die Frage, ist das so angemessen, ist das so cool, damit zu kokettieren? Und natürlich vor allem sowas wie das Gefühl der Unsicherheit, die Suche nach sicheren Räumen, die für queere Menschen so häufig so wichtig ist, das ist nichts, worüber man sich lustig macht, das ist ein ungelöstes gesellschaftliches Problem und das ist ein Leidensdruck, mit dem betroffene Personen umgehen müssen, das hat in solchen Witzen nichts verloren, das ist da aber an der Tagesordnung. Ne? Ja. Und deshalb ist das absolut nicht in Ordnung.
Und wir haben es vorhin schon mal angesprochen, oder ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, das ist natürlich auch, es gibt da gewisse Berührungspunkte mit der Incel-Szene, es gibt deutlich Berührungspunkte auch mit der neuen Rechten, also der Alt-Right, wie es jetzt im amerikanischen Kontext zum Beispiel heißen würde, die ja auch für ein, in Anführungszeichen, traditionelles Familienbild Propaganda machen, ähnlich wie rechtsextreme Parteien wie die AfD zum Beispiel. Und man dann dieses Mann, Frau, Kinder irgendwie, ne? Und das ist eben eine, das ist ein, im Grunde ist das alles ein merkwürdiges Bild der Gesellschaft, also auch ein nicht der Realität entsprechendes Bild der Gesellschaft. Und im schlimmsten Maße irgendwie eine verzerrte Darstellung der tatsächlichen, also der Tatsachen. Ja. Ich habe neulich wieder gelesen, wo jemand meinte, ja, also ich glaube, Transgender sein ist schlecht für die Gesundheit. Die haben ja so hohe Suizidraten. Wo ich dachte, ah.
Auweia.
Vielleicht hast du das Pferd eventuell ein bisschen von hinten aufgezäumt, mein Freund.
Also generell, aber, queere Menschen haben eine höhere Suizidrate als nicht queere Menschen.
Leider.
Vor allem dann nochmal die Jugendlichen. Und dann, das hatte ich neulich mit einer Freundin, wir haben Interviews gesehen mit Menschen, die die Conversion Therapy, die Konversionstherapie, in Anführungszeichen, gegen Homosexualität in den Staaten überlebt haben, teils über Jahre. Und überlebt deshalb, weil innerhalb von solchen Versuchen Menschen umzudrehen, nenne ich das jetzt mal auch wieder in Anführungszeichen, und die vermeintliche richtige Sexualität, ja, den einzuprügeln. Innerhalb dieses betroffenen Kreises ist die Suizidrate, ich glaube, dreimal so hoch wie bei anderen gewöhnlichen queeren Menschen. Damit ist sie also quasi vierfach so hoch, wie ich kann mich jetzt verrechnet haben, wie für den normalen cis-hetero-Menschen. Ich habe jetzt wieder normalen Anführungszeichen benutzt, natürlich. Und daran sieht man ja, wie gefährlich diese Menschen leben und was die im Durchschnitt alles durchmachen müssen und wie die mentale Gesundheit da gefährdet sein kann.
Ja, lass uns doch mal tatsächlich über diese beiden Eckpfeiler Sexualität und biologisches Geschlecht nochmal reden. Konzi, wie ist denn das mit Sexualität? Gibt es denn da wirklich immer nur so ein Schwarz-Weiß und so viele verschiedene Schubladen in einem großen Schrank, wo Sexualität draufsteht und man muss unbedingt irgendwie in eine Schublade passen oder ist das vielleicht doch eher anders?
Ja, ganz unbedingt. Wer das nicht tut, der hat Pech gehabt und der stellt sich an und das ist eine Phase und verwechselt sich auch wieder.
Ach so,
ne?
Da
muss
gut.
Man nur 20 Vater Unser sagen und vielleicht in den Kellergewölben einer Kirche hausen für eine gewisse Zeit und dann kommt auch der Heilige Geist und macht dich hetero. So. Sagen zumindest evangelikale Pastoren in den Staaten, die Conversion Therapy betreiben. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Zumindest aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ich weiß nicht, das kannst du mich jetzt gleich belehren, ob es empirische Befunde gibt, die sagen, aufgrund dieser Studien, die wir durchgeführt haben, können wir da auch aus forschungstechnischer Sicht sagen, nein, ist nicht so. Aber was meine persönliche Haltung dazu ist, ist, dass Sexualität ein Spektrum ist. Ich glaube, das zeigt sich auch so geschichtlich. Also es gab ja schon immer alles Mögliche an sexuellen Ausprägungen in den Leben der Menschen und insofern, warum soll das nicht so sein? Also ein Spektrum bedeutet für mich, dass es wahrscheinlich ein Ende gibt, wo die Menschen sehr, sehr, sehr der Heterosexualität zugeneigt sind und ein anderes Ende, vielleicht, wenn es überhaupt ein Ende ist, wo Menschen sehr exklusiv nur dem eigenen Geschlecht zugeneigt sind. Das mag es vielleicht geben, aber grundsätzlich, glaube ich, ist dazwischen unglaublich viel Platz für alle möglichen Ausprägungen. Und man muss sich da überhaupt nicht in links oder rechts einsortieren oder hopp oder top, schwarz oder weiß, sondern man muss sich auch gar nicht verorten. Man kann einfach in dem Moment gut finden, wen man gut findet, und braucht auch kein Label für seine eigene Sexualität. Ich würde selbst das so bezeichnen.
Yes. Ich finde es lustig, dass du sprichst von einer Skala, und du sagst, wenn man dann so, dass wenn man sich das ganz vereinfacht vorstellt, dann hat man irgendwie ein Ende der Skala ist rein heterosexuell, ein anderes Ende der Skala ist rein homosexuell.
Ich habe das mit vielleicht.
Ja, ja, nein. Was, wenn ich dir sagen würde, dass so eine Skala tatsächlich existiert, sie insgesamt 6 Stufen hat, und man nennt sie auch die Kinsey-Skala. Die ist benannt nach dem amerikanischen Sexualforscher Alfred Charles Kinsey. Der hat innerhalb der 40er und 50er Jahre sehr, sehr viel, sehr kontroverse Sexualforschung betrieben. Das ist auch ein sehr merkwürdiger Charakter. Ich möchte mich da jetzt auch gar nicht weiter zu äußern, weil ich mich mit seinem Lebenslauf nur bedingt auskenne. Ich habe allerdings mal vor Jahren eine Doku über den Mann gesehen und war so, das ist spannend. Unter anderem war es wohl so, dass der Kinsey regelmäßig irgendwelche Sexpartys bei sich veranstaltet hat, um quasi empirisch Daten zu sammeln, also selber. Unter anderem hat er halt, um herauszufinden, wie es um seine eigene Sexualität bestimmt ist, aktiv sexuelle Erfahrungen mit anderen Männern gesucht, um herauszufinden, wo er sich auf seiner eigenen Skala so einordnen soll.
Wo war er denn letztendlich?
Das weiß ich gar nicht. Er hat sich da bestimmt zu geäußert, aber ich finde einfach den Gedanken so cool. So, naja, bevor ich jetzt sage, ich finde Männer nicht gut, sollte ich vielleicht mal mit einem geschlafen haben. ich finde, das ist so eine richtig sehr, das ist eine irgendwie sehr empirische Herangehensweise. Ich würde das persönlich nicht unbedingt unterschreiben. Ne? Es gibt natürlich auch Sachen, man muss es auf keinen Fall irgendwie...
Also, man kann auch sagen, ich finde Männer gut und habe noch nie mit einem geschlafen.
So. Man muss auch nicht irgendwie, also man muss auch nicht alles ausprobieren.
Keine Beweisschuld.
Und die Kinsey-Skala ist natürlich auch vereinfacht in der Hinsicht, weil also, du kannst ja nicht alle Menschen irgendwie auf eine Skala von 0 bis 6 einteilen. Genau. Aber was sehr interessant ist auf dieser Skala ist, auch damals schon gab es eigentlich fast keine Menschen, die komplett bei 6 oder komplett bei 0 einsortiert wurden. Was mich persönlich auch zu der Überzeugung bringt, das jetzt persönliche Philosophie, ich glaube, niemand ist ganz homosexuell, niemand ist ganz heterosexuell. Wir haben alle ganz bestimmte Präferenzen, die sind halt mehr oder weniger stark, ne, in uns. Aber es gibt da immer irgendwie mal Ausreißer. Und das müssen ja nicht mal physische Ausreißer sein. Also es kann ja sein, dass ich nur mit Männern oder sowas Sex hatte mein Leben lang. Aber manchmal auch von Frauen fantasiere. Zack, bumm, bang, bin ich ja auch nicht wieder 100% homosexuell. Zum Beispiel, wenn ich jetzt selber ein Mann wäre. Und das ist so das eine, also Sexualität ist immer auch eine Skala und es gibt da sehr, sehr viele verschiedene Label. Diese Label sind alle sehr schön, um kurzfristig eine bestimmte Information, also das ist mein Standpunkt. Ich finde Label sind immer ganz, ganz interessant, wenn man kurz und knackig einige Informationen teilen will. Also wenn mich so jemand nach meiner Sexualität fragt, dann würde ich normalerweise immer sagen, ich bin pansexuell oder ich identifiziere mich als pansexuell. Das können die Leute dann nachschlagen oder was weiß ich und, ne, und haben eine Idee, was das heißt. Darüber hinaus würde ich aber auch behaupten, so ähnlich wie du es auch schon gesagt hast, Konsti, im Grunde ist es oft unzuträglich, wenn man versucht, sich mit viel Gewalt irgendwo in eine Schublade hineinzustecken. Man passt meistens nicht. Das ist aber auch in Ordnung so, denn
es kann eben dann so Debatten auslösen von anderen Menschen, denen man das mitteilt, was auch übergriffig und uncool ist, aber es passiert eben. Du entsprichst diesem Label nicht genug, denn ich kenne ein Kriterium, das dir nicht bekannt ist oder das du nicht gut genug auslebst. Und genau,
deshalb weiß ich
inzwischen nicht, was ich darauf antworten soll, weil ich für mich beispielsweise kein Label finde. Und ich habe dann neulich mit einer Freundin drüber diskutiert, die genau, jetzt auch zum ersten Mal mit einer Frau eine Beziehung führt. Und wir haben darüber gesprochen, dass es auch so eine Egal-Sexualität geben kann. Wir haben das dann so gelabelt, so nach dem Motto, was bist du? Ja, egal. So. Und das ist jetzt keine genauere Beschreibung oder Definition braucht, einfach weil es diese Konflikte vermeidet. Aber das ist eben individuell auslegbar. Es gibt so viele Menschen, die sich mit ihren Labels total wohlfühlen, sei es sowas in Anführungszeichen klassisches wie schwul oder lesbisch oder eben auch hetero oder queer oder was ist nicht alles mit mir, pansexuell, asexuell, aber es gibt überhaupt keinen Druck, sich da irgendwie
Nee,
Zuschreibungen
genau.
zu geben. Und das ist ja auch ein Mechanismus, dem sich Super Straight versucht anzueignen.
Ja.
Also so sagt es, glaube ich, auch der Gründer in diesem Ursprungs-TikTok. Es ist ja der Versuch zu vermeiden, als transphob bezeichnet zu werden. Indem ich das alles auf meine Sexualität schiebe, bin ich damit quasi in einem, ich nenne es jetzt mal Safe Space und leihe mir den Begriff aus, ist nicht ganz richtig, aber ich bin damit quasi in einem Begründungsmodus, der keine Kritik zulässt, weil ich das mit meiner Sexualität begründe. Ne? Und das ist dann quasi der Grund, dass alle Kritik der Transphobie und der differenzierenden Hinterfragungen und Kritikäußerungen an mir abprallt. Und das ist natürlich aber nicht so. Ne, sondern es lohnt sich immer zu dekonstruieren, was hinter meinen Haltungen steht, auch wenn es eben ungemütlich ist. Und ich glaube, Super Straight ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass die erste Reaktion auf Kritik von vielen ja, heteronormativ denkenden Cis-Menschen erstmal Abwehr und Ausflüchte sind, weil das nicht anerkannt werden möchte, dass da eventuell auch bei sich selbst, man ist ja ein guter Mensch in der eigenen Wahrnehmung, ne, sollte man zumindest versuchen, von sich zu denken, ne, und dadurch werden verschiedene Sachen aufrechterhalten. Also man will sich selber nicht dekonstruieren und einsehen, dass man womöglich solche Sachen internalisiert hat, die eben transphob sind, wie zum Beispiel, das sind keine richtigen Frauen, wie zum Beispiel, oh, ich könnte auch Menschen mögen, die so einen Cis-Passing haben, so wie so ein Fachbegriff, also die optisch vielleicht als das, was ich unter einer Cis-Frau verstehe, durchgehen, aber eigentlich trans sind. So, was macht das mit mir, wenn ich auf solche Menschen stehe? So, dann bin ich vielleicht nicht normal, ne? Also
Oh
all
nein.
das ist ja ein riesiger Eisberg, ne? Und wir sehen das, was oben ist, aber da gibt es ja unten drunter noch ganz viel, was diese Gedanken befeuert und überhaupt erst auslöst. Und das sich anzugucken, darauf haben viele Menschen keinen Bock. Und so entstehen dann Menschen, die sowas wie Super Straight erfinden und den Anschein wahren, sie seien ja eigentlich nur normal und jetzt haben sie etwas, mit dem sie das begründen können, dass sie das auch nicht weiter erklären müssen.
Genau. Es ist halt dieses, es ist auch so, der Gedanke ist ja auch so ein bisschen gewesen und das ist auch wieder, wo das auch wieder sehr viel, ja, Traction, sehr viel Zugkraft hat für eben Leute so aus der neuen Rechten und sowas. Es ist ja so ein bisschen so, wir schlagen jetzt die LGBTQ-Community mit ihren eigenen Waffen. So, diese verquere Logik, wo man dann sagt, ja, und wenn wir das genau so formulieren, dann können die uns gar nichts, haha. Wo ich mir so denke, ja, nee, nicht wirklich. Das ist nur, ja, weiß ich nicht, schlechte Satire oder was auch immer das sein soll, aber es ist halt, es ist nicht wirklich, es ist keine, also Super Straight ist, also, ne, ich bin ja normalerweise kein Mensch, der anderen Leuten irgendwie vorschreibt, was sie zu tun oder zu lassen haben, aber Super Straight ist keine valide Sexualität, das ist einfach nur Transphobie mit einem fancy neuen Titel. So, also, das ist alles. Und, was da noch dazu kommt, wo ich vielleicht nochmal zwei, drei Sätze verlieren will, ist die Tatsache, dass ja auch ein ganz essentieller Teil ist, auf der einen Seite, die eine Seite des Normalen für die Super Straight Menschen ist Heteronormativität, die andere ist Cis-Normativität. Und auch beim sogenannten biologischen Geschlecht gibt es ähnlich wie bei sexuellen Orientierungen ein Spektrum, auf dem wir existieren. Also das Ding ist, wir bekommen noch alle, und Konsti, ich weiß nicht, du würdest mir da wahrscheinlich zustimmen, ne? Aber wenn man so in der vierten Klasse ist oder was, da hatte ich dann zum ersten Mal Sexualkunde, ich weiß nicht, du warst auf einer katholischen Grundschule, wie ist das?
Ich hatte in der dritten
Okay,
Klasse
okay, okay.
Sexualkunde, aber dann jetzt kommt es danach nie wieder. Also im
Ja,
Gymnasium nicht
ich auch
mehr.
nicht. Also das war sowieso
Sehr
mit der
witzig.
größte Oversight an dieser Schule, auf der wir waren, ne? Also das fand ich ganz schlimm. Ich hatte es in der vierten Klasse und das war super, super heavy mit Bezug auf Anatomie.
Ja,
Vielleicht,
genau. Ich musste Penis und Vulva
genau,
beschriften. Das war's.
vielleicht ist da auch nochmal eine Podcast-Folge drin, irgendwie Sexualaufklärung oder sowas. Vielleicht machen wir da auch nochmal was zu. Vielleicht ein interessantes Thema. Aber in jedem Fall, ich hatte einmal Sexualkunde, genauso wie du, dritte, vierte Klasse. Und was lernt man? Man lernt so, ja, es gibt so diese zwei Chromosomenpärchen. XX sind Weibchen und XY sind Männchen. Ne? So kriegt man das.
Ja, so weit ging es bei mir gar nicht.
Aber so kriegt man das irgendwann wenigstens, also später, also das kriegt man vielleicht später nochmal mit, wenn man irgendwie Genetik macht oder sowas, ne? In
Ja.
Bio oder sowas, wo dann erzählt wird, ja, XX hier und XY da und das XX sind Frauen und XY sind Mädchen. Frauen und Mädchen, Frauen und Jungs. Mädchen und Jungs, so, Frauen und Männer. Anyway, so. Aber es gibt zum Beispiel Menschen mit XY-Chromosomen, die eine Gebärmutter haben. Es gibt, also und Kinder gebären können. Es gibt XX-Chromosomen-Menschen, die maskuline Körper haben und sogar funktionierende Spermien produzieren. Und das sind halt Sachen, die häufig eben im wissenschaftlichen Kontext als Anormalität irgendwie wahrgenommen werden und entsprechend unter den Teppich fallen, weil das zu wenig Fälle sind, um irgendwie entsprechend relevant zu werden für die Statistik. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Statistik mache, wo ich biologisches Geschlecht beschreiben will. Und ich habe halt mir das angeguckt und ich stelle fest, okay, es gibt vor allem irgendwie so zwei große Boxen. Dann mache ich die jetzt auf. Das ist die Männerkiste und die Frauenkiste. Und dann gibt es so eine ganze Reihe von Sachen, die passen da irgendwie nicht so ganz rein. Naja, die sind aber statistisch so irrelevant, die lasse ich mal unter den Teppich fallen. Also gibt es im Grunde eine Männerkiste und eine Frauenkiste. Fertig, Bums. Im Grunde. Es gibt da eine ganze Reihe von lustigen Sachen, die passieren können. Also es gibt Leute mit drei Chromosomen, ja, XXY, XYY. Es gibt Menschen mit nur einem Chromosom, also Y oder X-Chromosomen. Es gibt Menschen mit Translokationen oder wo Chromosomen dann wieder teilgelöscht werden und sowas. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Menschen in der Hinsicht. Wir haben uns das nur alle irgendwann sehr einfach gemacht und haben gesagt, ja gut, das sind statistisch gesehen so wenig Leute, dass wir das nicht näher beleuchten müssen. Und deswegen haben wir alle im Kopf, dass das eben entsprechend nur so eine Dichotomie ist eigentlich, ne? Also dieses binäre Geschlechtersystem, von dem wir denken, dass es in Anführungszeichen wenigstens biologisch stimmen würde, stimmt auch schon biologisch nicht. Was ich immer ein ganz wichtigen Punkt finde zu erwähnen, weil diese ganze Argumentationskette der Super Straight Menschen, die dann sagen, nein, nein, ich date nur Frauen, die biologische Frauen sind, fällt dann komplett in sich zusammen, denn diese in Anführungszeichen biologischen Frauen, die sie da vor sich haben, diese Cis-Frauen, die könnten auch zufällig eine andere Chromosomenanordnung haben und die haben vielleicht XY-Chromosomen, aber sind trotzdem Frauen mit Gebärmuttern und gebärfähig, ja, in dem
Ich
Sinne.
weiß nicht, wie es dir geht. Ich kenne meine Chromosomen auch
Ich auch nicht,
nicht.
nee,
So.
keine Ahnung. Also,
Also, ich könnte dir jetzt nicht sagen, ob ich biologisch ein Mann bin.
ja, wie gesagt, ich wurde mit einem
Ja.
Penis geboren, das kann ich dir sagen. Also, der hängt an mir
Ja.
dran, da weiß ich auch, dass der da ist, ja, aber,
Das ist der Hinweis.
genau, aber mehr hast du auch nicht, ne? Und das ist eben das. Und es ist auch zum Beispiel sowas wie, jetzt wurden bei den Olympischen Spielen auch diverse Läuferinnen ausgeschlossen, weil ihre Testosteronwerte zu hoch sind. Bei Männern würde das nicht passieren, weißt du? Also weil bei Männern sagst du so, ja gut, die haben halt hohe Testosteronwerte, die sind halt natürliche Athleten, die sind talentiert.
Ob die mit Höhen, ob es da auch Östrogenwerte gibt, die überschritten werden können?
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich
Ich
nicht.
denke nicht, ja.
Allein schon, weil das ja andere, also weil die ja andere Dinge machen, ne? Östrogen und Testosteron in der Hinsicht. Ich habe
Aber
neulich,
es wäre
ja, ich habe
lustig.
neulich mit einem Freund gesprochen, der jetzt auf T ist. Für auf T klingt auch witzig auf Deutsch. Auf T, also auf Testosterontherapie angefangen hat. Und da meinte ich so, sag mal, eine Frage, die habe ich mich schon die ganze Zeit gestellt. Macht eine Testosterontherapie, macht das horny? Und er sagte, ja, also kann ich dir aus persönlicher Erfahrung noch nicht sagen, aber es ist eine der häufigsten Nebenwirkungen. Ich sage, das ist witzig. Weil es ja, also Testosteron ist Sexualhormon, das macht halt horny. Also Shoutout to all my people on Testosteron. Das sind wahrscheinlich harte Zeiten für euch. ja, Aber nee, das ist so albern. Also man geht halt von diesen Schwarz-Weiß-Geschichten eben aus, ne? Und das ist eben das, was vielleicht ein gutes Takeaway ist, auch von unserer ganzen Auseinandersetzung jetzt mit dieser Superstraight-Geschichte. Die Superstraight-Bewegung macht sich die Welt halt einfach Pippi Langstrumpf-mäßig sehr einfach. Aber so ist sie halt nicht. Also es gibt nicht nur zwei Geschlechter, nicht mal biologisch. Da gibt es schon ein ganzes Spektrum. Es gibt nicht nur zwei Sexualitäten, was ja auch nochmal dieses ganze Dings von Bi-Erasure und sowas aufmacht, aber das sage ich vielleicht gleich noch einen Satz zu. Aber es gibt nicht nur zwei Geschlechter, es gibt nicht nur zwei Sexualitäten, man ist nicht entweder hetero oder homosexuell, und man ist nicht entweder cis oder trans. Man ist auch vielleicht, so wie meine Wenigkeit, non-binär und fühlt sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht irgendwie zugehörig. Also meine Geschlechtsidentität ist ähnlich wie deine Sexualität, egal. Ja,
Egal.
genau. Schlimm, wenn da Zitate. Das ist eigentlich nicht in Ordnung.
Wieder dieses Phänomen, einfache Antworten auf komplizierte
Ja.
Fragen führen selten zum Glück. Genau.
Konfuzius
Ich, ich, ich
sagt.
wollte, ich, ich, ich wollte noch auf irgendwas hinaus. Könnte wieder so ein Konfuzius-Zitat sein. Vor allem, da Konfuzius ja auch manchmal sehr, sehr Plattitüden Sprüche zugeschrieben werden. Genau. Ach ja, ich wollte nochmal betonen, dass es natürlich grundsätzlich völlig valide ist, sexuelle Präferenzen
Oh
zu
ja.
haben und dieses Geschlechtsmerkmal gut und dieses nicht gut zu finden. Das ist ja auch nichts, was Leuten abgesprochen wird, aber es kommt eben auf die Begründung drauf an. Und wenn die Begründung lautet, XY, das sind dann nämlich keine richtigen Frauen mehr und ich stehe auf richtige Frauen, das sind dann eben Begründungen, die nichts mehr mit Präferenzen zu tun haben, sondern die halt einfach diskriminierend sind und verletzend sind. Von daher kommt es immer ganz genau darauf an, wie Sachen gesagt werden und ja, wie Sachen begründet sind, dass man muss es dekonstruieren und gucken, was wirklich dahinter steht. Wenn es wirklich nur die Präferenz ist, so ja, von hat jeder Mensch, ne? Auf verschiedene Aspekte von Menschen bezogen, das ist völlig legitim. Aber wenn das auf Stereotype und ja, diskriminierende Ansichten basiert, wie es bei Superstraight eben der Fall ist, dann ist das nicht in Ordnung.
Ein schönes Wort zum Sonntag.
Ja, wir hoffen, keine AnhängerInnen der Superstraight-Bewegung unter unseren Hörern zu haben. Ansonsten sollte das jetzt ein mahnendes Beispiel dafür sein, dass ihr euch am besten fernhaltet von diesen orange-schwarzen Monstern.
Furchtbar.
Und bleibt schön nicht Superstraight, meine lieben FreundInnen. Ja, ansonsten wünschen wir euch noch ein schönes sonniges Wochenende, einen schönen Sonntag und sagen ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.